was Eltern brauchen, damit es ihren Kindern gut geht, war schon letzte Woche das Thema von Sprich dich glücklich, deinem GfK-Podcast. Mein Name ist Susanne Kallister, ich bin Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation und ich habe mich unterhalten mit Dr. Daniela Dotzauer. Sie ist Expertin für Kinderheilkunde und begleitet schon seit vielen Jahren Eltern. Und gemeinsam haben wir überlegt, was jetzt Eltern eigentlich wirklich brauchen und wie die gewaltfreie Kommunikation sie dabei unterstützen kann. Das ist also Teil 2 des Gesprächs. Wenn du magst, hör dir erst Teil 1 an und dann komm hierher wieder zurück. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Und für die Alleinerziehenden ist es natürlich so, auf der einen Seite denke ich mir, die müssen sich mit niemandem abstimmen. Die haben keine gegenteilige Meinung, gell? Die können das mit sich alleine ausmachen und können ihren eigenen Weg finden. Gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich auch da das Bedürfnis da ist, sich mal mit jemandem auszutauschen und sagen, ich bin da total ratlos, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dafür kein Handlungsschema. So, und was mache ich denn dann? Dann gehe ich auch ins Gespräch, halt nicht mit meinem Partner. Dann gehe ich mit jemandem anderen ins Gespräch. Entweder mit jemand in so einer Position, wie du es bist, oder mit Freundinnen oder mit meinen eigenen Eltern. Die haben ja auch Erfahrungen gemacht. Und immer mit dem Blick zu sagen, ich will mich darüber austauschen, was andere darüber denken, um mein eigenes Handlungsschema, was zu mir passt, was zu meiner Lebenssituation passt, was zu meinen Kindern passt, um das zu finden und das mal auszuprobieren. Mhm. Und wenn meine Mutter dann zu mir sagt, also bei uns gab es sowas nicht.
Okay.
Das sagt die vielleicht, ne? Keine Ahnung, also manchmal vielleicht sagen Eltern sowas zu den erwachsenen Kindern. Und vielleicht stimmt es auch, vielleicht gab es es auch nicht, weil andere Erziehungsmethoden da gegriffen haben, die wir heute nicht mehr adäquat finden oder für uns selber unangemessen finden. Dann kann man sagen, ah, okay, so habt ihr es gemacht, ja gut, das kommt für mich nicht in Frage. Also ich finde, das ist für mich auch eine schöne Übung, in der Haltung zu bleiben. Ich wollte es wissen, ich war neugierig, jetzt weiß ich, ich verurteile nicht. Ich kann einfach nur sagen, für mich passt das nicht. Ich finde es für mich nicht passend. Ich akzeptiere, dass ihr das damals so gemacht habt. Heute möchte ich für mich was anderes. Und dann könnte ich ja immer noch mit meiner Mutter im Gespräch bleiben und sagen, okay, und wenn du es heute machen würdest, mit deinem heutigen Wissen, was hast du denn da für eine Idee für mich? Muss ich ja nicht nur, weil die das eine mir gesagt hat, was ich nicht gut finde, da ist ja das Gespräch noch nicht zu Ende. Vielleicht hat die aus ihrer ganzen jahrelangen Muttererfahrung ganz tolle Ideen und mit dem Blickwinkel ihrer ganzen Jahre zurück genau. Hat die dann, sagt die, naja, also ich könnte mir auch vorstellen, probier doch mal das. Und die kennt ja mich auch gut. Die kennt mich gut, gell? Die hat ganz viele Erfahrungen. Also ich würde da auch denken, dass es vielleicht ganz, ganz hilfreich ist, da dran zu bleiben und mit ihr ins Gespräch zu gehen. Das können natürlich auch Mütter machen, die einen Partner haben. Die können ja trotzdem mit ihren eigenen Müttern sich darüber austauschen. Und da was einbringen. Und das würde ich dann aber auch wieder in das Paargespräch einbringen und sagen, ich habe mal mit meiner Mutter geredet oder mit deiner Mutter geredet und die hat übrigens das gesagt, was hältst du denn davon? So. Mhm. Also du merkst schon, wenn ich das auch sage, da ist immer diese Offenheit, da ist nie ein Judgment oder sowas. Ne? Es ist immer, ich möchte das wissen und denken, aha, interessant. Ach, so macht ihr das. Mal gucken, was ich jetzt davon für mich mitnehme. Und ich vermute, dass es ja in deiner Beratung genau darum geht, dass es hilfreich ist, wenn ich reingehe und denke, aha, die Daniela hat jetzt die und die und die Ideen. Ah, das ist ja interessant. Das probiere ich mal aus. Was passt denn in mein Leben? Was passt denn zu mir in diese konkrete Situation? Das probiere ich jetzt mal aus. Okay? Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gerne singe, und meine Stimme vielleicht nicht mag und denke, ach nee, das finde ich doof und total gehemmt bin, na dann probiere ich doch nicht aus, mein Kind in den Schlaf zu singen.
Nee, dann kann man auch summen, brummen, erzählen.
Ja, aber nur weil du vorhin auch das gesagt hast, das finde ich total wichtig, dass ich mir nicht den Druck mache und sage, singen ist es aber. Weil ich dann denke, und dann bin ich wieder beim inneren Dialog, wenn ich denke, meine Stimme, ich singe eigentlich nicht gern und ich höre meine Stimme nicht gern und ich treffe keinen Ton und so, dann zwinge ich mich ja nicht, das zu machen, weil dann meine Energie aufgeregt und druckvoll ist und damit ich nicht einen guten Kontakt zu meinem Kind und das auch nicht gut koregulieren kann und eine beruhigende und langweilige und, wie du so schön sagst, einschläfernde Situation herstellen kann. Gell? Du hattest mir im Vorgespräch noch was erzählt, das fand ich auch so eine tolle Geschichte mit dem zerbrochenen Keks. Wollen wir die noch erzählen?
Mhm, ja, den Keksmoment, genau.
Den Keksmoment. Wir haben einen Keksmoment mitgebracht. Kriege ich gleich Appetit auf Kekse. Erzähl mal, was war da?
Naja, also, kennen vielleicht die Familien, dass ein Kind hat halt lebt sehr im Hier und Jetzt. Also wir reden jetzt von der Autonomiephase, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 2-3 Jahre im Hier und Jetzt und hat eine klare Vorstellung, wie das jetzt gehen soll. Und jetzt nimmt sich ein Keks und dann bricht der. Oder es kann genauso die Banane sein, die zerbricht. Egal, irgendwas geht kaputt. Und dann ist das Thema ja, dass für das Kind ist jetzt das, was es tun wollte, nicht mehr möglich, weil das Keks ist kaputt oder die Banane oder was auch immer. Und wenn jetzt halt eine schnelle, Erwachsene neigen sehr, halten das nicht gut aus, weil das Kind schreit und schimpft und schreit und weint, weil es ist kaputt. Und wenn jetzt dann die Eltern kommen und sagen, ach was, ist doch nicht kaputt, also, oder doch, es ist kaputt, aber pass auf, hier hast du ein neues, oder hier ist die, schau mal, das ist eine Banane, die ist ganz, oder hier hast du einen Keks, das ist ganz, das passt doch, ist doch gar kein Problem, wo ist das Problem? Und das Kind rastet aus. Dann muss ich sagen, mit Recht, es ist der Moment ja nicht gewürdigt worden. Das Kind hat ein Thema. Und das ist halt oft für Erwachsene so schwer zu verstehen, wenn hier eine Tüte mit 100 Keksen ist, warum nimmt jetzt das Kind nicht diesen ganzen neuen Keks oder eine neue Banane? Und ich finde es total wichtig, sich ins Kind reinzuversetzen. Hast du ein Problem, kümmere dich ums Gefühl. Und das Gefühl ist gerade, es ist was kaputt. Und das kann ich ja nicht mehr ganz machen, weil ich nie mehr das ganze Keks jetzt essen kann. Ein anderes ist ja ein anderes. Und sich da ein bisschen reinzuversetzen und es zu würdigen, das ist eigentlich der Schlüssel. Und dass man ein bisschen mitschwingt, also optimalerweise, oh ja, stimmt, jetzt ist der Keks kaputt. Wenn in dem Moment, wo ich das würdige oder die Banane, stimmt, ist jetzt kaputt, ja. Und dann wird es schwer, weil dann muss man das aushalten miteinander. Dann muss man gemeinsam, und wenn es auch einem noch so nichtig erscheint, der Grund, aber dieser Akt, dass ich jetzt dein Gefühl teile und das würde man Koregulation nennen, dass man es andockt, sich verbindet, ja, stimmt, ist blöd, hast du dir anders vorgestellt. Und in dem Mitschwingen, was ein bisschen auch herausfordernd ist, weil es dem Erwachsenen als Nichtigkeit erscheint und viele Erwachsene wollen die schnelle Lösung. Hm. Und dann hier nimm das nächste und das funktioniert halt nicht. Aber in dem Moment, wo man ein bisschen mitschwingt, dass dieses Gefühl achtet und anerkennt eigentlich und gar nichts macht, man muss gar nichts machen, ein bisschen mitschwingen und einfach da sein. Und dann wird eigentlich der Weg wieder offen, vielleicht, ja okay, esse ich es halt. Oder ich esse es auch nicht. Ist auch wurscht. Man muss ja auch keinen Keks essen. Auch egal. Aber man kommt dann wieder raus gemeinsam. Mhm. Und da wäre es halt so toll, wenn die Eltern halt ein gutes Vorbild wären und nicht immer mit einer Lösung ankommen. Und das ist halt manchmal eben nicht so leicht, weil man muss das Geschrei aushalten. Mhm. Es hat seine Berechtigung, auch das anzuerkennen. Es ist eine Berechtigung von dem Kind, jetzt traurig zu sein über irgendetwas, was es sich anders vorgestellt hat. Mhm. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass es Eltern leichter fällt, dieses anzuerkennen. Mhm.
Ja, und dann hatten wir ja auch gesagt, genau, wie können Eltern das verstehen eigentlich, dass es diese Banalität, genau. Das anzuerkennen, das Gefühl, was aus so einer Banalität entsteht. Und ich finde das aus zwei Aspekten total wichtig, weil der eine ist natürlich du bist traurig und ich wisch das nicht weg. Mhm. Du bist wütend, ich wisch das nicht weg. So, das ist ja auch was für uns als Erwachsene total wichtig ist. Mhm. Jedes Gefühl ist ja ein wichtiger Hinweis, eine wichtige Botschaft für ein unerfülltes Bedürfnis. Und wie du es gesagt hast, ist ja einer meiner Lieblingssätze. Das hast du dir anders vorgestellt, gell? Und wenn ich als Erwachsener mich an irgendwelche Situationen erinnere, wo ich mich über irgendwas aufreg, zum Beispiel, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, da können sich vielleicht viele einsortieren oder irgendwie, ja, Autofahrer regen sich ja über Radfahrer auf und so gibt es bestimmt ganz, ganz viele Situationen jeden Tag, wo sich Einzelne von uns aufregen und andere überhaupt nicht. Und dann kann man sich überlegen, ja, das stimmt, das ist ja eigentlich auch eine Banalität. Und ich möchte ja auch in meinem Gefühl in dem Moment anerkannt werden. Und ich kann immer denken, Also ich würde mich darüber nicht aufregen, aber ich kann verstehen, dass du jetzt darüber sauer bist. Na, nur, und das ist vielleicht auch, dass du sagst, zum Mitschwingen, das ist auch das, was damit gemeint ist. Ich muss ja nicht den Grund genauso, der Grund hätte bei mir ganz andere, würde bei mir gar nichts auslösen. Es wäre mir egal, ich würde den Keks einfach essen. So, jetzt hat es bei dir aber was ausgelöst. Und das kann ich ja, das kann ich verstehen. So hast du dir anders vorgestellt. Du hast dir vorgestellt, dass du den Keks in der Gänze in deinen Mund steckst. Am Stück oder abbeißt oder was auch immer. Das war deine Vorstellung davon. Und das finde ich eine ganz wichtige Kompetenz. Und Eltern könnten das besser verstehen, wenn sie versuchen würden, in ihrer Erwachsenenwelt sozusagen Beispiele dafür zu finden, wo sie sich wünschen, dass ihre Aufregung oder ihre Wut auf Verständnis stößt bei den anderen Personen. Ne? Dass ich wütend bin. Und wie gesagt, es muss nicht sein, dass ich auch darüber wütend bin. Sondern es reicht, dass ich sage, ah ja, ich kann das verstehen, dass dich das jetzt wütend macht. Das hast du dir anders vorgestellt. Und diese Kompetenz, ich weiß nicht, vielleicht, also da kann man ja aus meiner Sicht auch nicht früh genug damit anfangen. Wenn Kinder erleben, dass die Gefühle, dass alle Gefühle gleichwertig sind. Und ich habe ja schon in ganz vielen anderen Episoden, auch als es um Trauer und um Wut ging, darüber geredet, dass es wirklich auch Eltern von größeren Kindern schwerfällt, das auszuhalten und dass die dann versuchen abzulenken oder zu trösten oder auch so abzuwiegeln, ist ja nicht so schlimm. Ne? Also wir haben ja noch andere Kekse, der schmeckt genauso gut, schmeckt ja immer noch gut, auch wenn er kaputt ist, ist alles nicht so schlimm. Das bedeutet ja, auf der Metaebene sozusagen, die Botschaft, die ankommt, hat ja mit dem Keks gar nichts mehr zu tun. Die heißt, dein Gefühl, was du jetzt hast, ist unangemessen. Und diese Botschaft trägt sich bei ganz vielen, ich arbeite mit vielen Menschen, die genau damit jetzt heute Probleme haben, ne, das rauszulassen und Ärger und Wut und Enttäuschung wegdrücken, weil das nicht erlaubbar, sage ich jetzt mal, oder weil das einfach nicht zugelassen wurde und weil sie gelernt haben von ihren Eltern, früher oder später, dass wir das eigentlich nicht so gerne haben, dass jemand wütend ist. Wir haben es eigentlich nicht so gerne. Wir haben eigentlich gerne, dass alle glücklich sind bei uns am Tisch oder bei uns zu Hause in unserer Familie. Ne? Und das ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Faktor, der vielleicht hilft, da reinzugehen. Sagen, ich bin ja auch mal wütend. Ne? Und wichtig ist doch eigentlich eher zu lernen, dass ich das Gefühl, wie du sagst, aushalte mit dir. Ich unterstütze dich dabei. Also ich bin jetzt für dich da. Ich bleib da. Ich halte das mit dir aus. Und dann gucken wir mal, wie du dich selber regulieren kannst und so vielleicht, ich weiß nicht, man könnte ja dann sowas sagen, okay, ne, ist wieder gut jetzt oder willst du weglegen oder auch gar nichts, wie du es gesagt hast, manchmal man hilft auch gar nichts zu sagen.
Genau, man kann einfach das ein bisschen aushalten und auch zur Tagesordnung dann übergehen. Mhm. Also das gar nicht dann so jetzt hochstilisieren als großes Thema.
Mhm. Ja, auch eine gute Idee. Mhm.
Und mir ist noch eins angefallen, weil das ist auch nochmal wichtig, oder ist mir einfach wichtig, es unterstreicht es jetzt einfach nochmal, es ist einfach nochmal ein weiteres Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ein Kind läuft und fällt hin. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, es ist doch nichts passiert. Hm. Also dann, da kann ich, könnte ich wirklich, da tue ich mir so schwer, weil es ist natürlich was passiert. Es ist hingefallen, es hat einen Schreck gekriegt, ob es jetzt sich wehgetan hat oder nicht. Und ich will echt nochmal so einen Appell, wir können einfach, das ist ja deswegen getriggert, weil man will eigentlich keine Tränen, man will kein Geschrei, man will einfach funktionierende Kinder und man will jetzt nicht eins, das hinfällt und jammert oder weint oder irgendwie. Und dieses, es ist ja nichts passiert. Also ich finde, sollte man einfach aus seinem Sprachgebrauch streichen, weil es ist was passiert. Und ich finde, man kann ja schon angemessen, also ich habe immer gesagt, wo tut's weh? irgendwie, auch das hilft oft, weil, keine Ahnung, das ist nämlich am Anfang gar nicht so leicht zu sagen, zu verorten, wo tut's weh, genau. Wo tut's weh. Und wenn man nicht weiß, wo es weh tut, dann tut halt das ganze Kind weh. Dann muss ich halt das ganze Kind trösten, sozusagen. Mhm. Heile, heile, Segen wird schon wieder. Und man muss es auch nicht überinterpretieren bei jedem Mini-Stolperer gleich hier in die große Trostmaschinerie einsteigen. Das kann ja ich nicht beurteilen, auch nicht die Eltern, das kann nur das Kind beurteilen. Mhm. Und da finde ich schon einen angemessenen Umgang. Und ich will einfach nochmal sagen, habt einfach keine Angst vor Tränen oder vor Schreien oder vor Ausbrüchen welcher Art. Die sind in Ordnung, dürfen Kinder haben. Kinder dürfen sich so äußern. Mhm. Und wir müssen das nicht, die Kinder beim Aua schnell, ich weiß nicht was, den Lutschereien, den Schnullereien, ja. das schnell stoppen. Nee, das tut halt jetzt weh und das halten wir miteinander aus. Ist halt blöd, wenn man sich weh tut. Mhm. Auch ein bisschen mitschwingen, keine Ahnung, drüber reiben und das halten wir jetzt aus. Und das ist einfach so ein Aua, geht auch wieder, Gott sei Dank. Und dann können wir auch wieder zur Tagesordnung übergehen. Aber einfach immer zu sagen, nee, ist nichts passiert. Und eben, das hat, fand ich nochmal so eindrucksvoll, wo du gesagt hast, naja, Gefühl, das darf jetzt nicht sein, wenn in der Kindheit, man darf sich nicht wehtun, man muss angepasst sein, man darf nicht schreien, man muss funktionieren, wie auch immer. Und dann landen sie irgendwann dann bei dir. Und ja, das hast du irgendwie nochmal gut.
In dem Verständnis von der gewaltfreien Kommunikation sind das ja auch Hürden, ne? Also Sachen, die uns eher voneinander trennen, wenn ich jetzt beschwichtige oder ja, zu schnell tröste. Oder ablenke auch, ne? Also das fand ich jetzt auch noch gut, was du gesagt hast mit dem schnellen Lutschereien oder mit so. Das ist ja Ablenkung zum einen. Das heißt, ich will nicht, dass du traurig bist, gib dir jetzt schnell was. Und gleichzeitig finde ich ja, wenn wir an unser ganzes Essverhalten gucken, was ganz oft mit Trost, ne, viele, wir essen ja oft, wenn wir uns was Gutes tun wollen und so. Na, das kommt ja woher? Das haben wir uns ja jetzt nicht als erwachsene Menschen ausgedacht, sondern da kann man davon ausgehen, dass es relativ wahrscheinlich unsere Eltern uns mit Essen getröstet haben, mit Süßigkeiten oder auch mit gesundem Essen. Es ist im Grunde egal, was es dann ist. Und das, also ich kann zumindest von mir sagen, dass ich mir gewünscht hätte, meine Mutter hätte das nicht gemacht. Ne? Weil ich merke, dass ich jetzt mich extrem bemühen muss, dieses Muster loszuwerden und mit einem neuen zu überschreiben und wenn ich Trost brauche, eine andere Strategie zu wählen, als eben was zu essen. So, und das finde ich in dem Kontext, da kommt es auch nochmal zum Tragen. Also ich finde wirklich wichtig, wenn ich verstehe, dass die Gefühle quasi ein Ausdruck dessen sind, dass irgendein Bedürfnis gerade zu kurz kommt oder nicht erfüllt ist. Ne? So, und wenn das Kind, gut, beim Schmerz ist ja auch nochmal klar, der Schmerz ist ja auch eine Botschaft, dann drückt sich das halt so aus, wenn ich hinfalle. Und auch mit dem, es ist nichts passiert, finde ich so gut, weil ich bin ja wirklich eine Wortliebhaberin und eine Wortklauberin. Und da ist es genau so, wie du sagst, das stimmt ja nicht, es ist was passiert. Es ist ja auch nie alles gut, weil das ist auch nicht so. Also ich finde es so schön, wenn wir uns bemühen, wirklich konkret zu benennen, also konkreter zu sprechen und nicht in solchen pauschalen Aussagen, mein Lieblingsding ist ja, das macht was mit mir. Dann denke ich immer so, oh nein, bitte, was denn? Was macht es denn genau? Was genau macht es denn mit dir? Und so, das ist für mich in so vielerlei Hinsicht irgendwie unangebracht und ja irreführend, wenn man sagt, das macht was mit mir und es ist nichts passiert, ist genauso. Ne? Ich könnte dann sagen, vielleicht, ja, aus der Sicht der Eltern, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, aus Sicht der Eltern ist nichts Schlimmes, das sagen die dann nicht, nichts Schlimmes passiert, weil für die Eltern, aus meiner Perspektive als Eltern, ist nur was passiert, wenn ein Bein gebrochen ist
oder was kaputt ist. Oder mindestens blutet.
Oder blutet, dann ist was passiert. So, das heißt, ich habe meine Elternperspektive, drücke ich damit aus, was ich jetzt sage. Und alles andere finde ich banal. Solange man nur mal hinstolpert und hinfällt und nichts ist, finde ich es banal. Und dann, wenn ich das denke, ist immer wieder bei der Haltung, dann finde ich auch unangemessen, dass man weint. Weil es ist ja nichts passiert. Warum weinst du denn jetzt so ungefähr? Ne? Wenn es blutet, würde ich vielleicht sagen, na, da sind Tränen angemessen. Also es ist so, dass ich meinen eigenen Maßstab anlege, oder?
Ja, also ja, der eigene Maßstab. Also ich meine, ich finde, man kann sich ja schon reinversetzen. Der Schreck allein würde auch reichen zum Weinen, sage ich jetzt mal. Man kann ja einen Schreck kriegen. Ich habe doch gerade laufen gelernt. Ich kann das doch.
Ja.
Und so, also irgendwie so ein Schreck kann ja auch. Aber ja, man legt eben die eigenen Maßstäbe. Man kann diesen Switch auf die Kinderebene nicht tun. Genau mit dem Keks ist doch nicht so schlimm. Und hinfallen ist auch nicht so schlimm. Also ich finde ja einen ganz guten Move, einfach zu beschreiben, was passiert. Also ich sehe, da war ein Stein, da bist du drüber gestolpert. Einfach zu sagen, was passiert ist. Also weil ohne, also wertfrei. Und dann kann man immer noch einen kurzen Moment warten, ob jetzt das dramatisch ist oder nicht. Sehr weil gut, ja, zwischen ja, genau. Reiz und Reaktion liegt ein Raum.
Ja, dieser wunderbare Raum, genau.
Genau. Das aber auch, das gilt ja nicht nur für emotionale Themen, sondern auch einfach körperlich. Ich sehe schon, du bist jetzt hingefallen, da war echt ein Stein oder eine Wurzel oder keine Ahnung. Dann könnte man jetzt, das, je nachdem, wie aufgeregt ist oder wie was das Kind halt erlebt. Wenn es jetzt richtig wehtut, dann muss man sich mal dem Aua widmen. Also ich finde ja Trostkultur, also da könnte ich ja überhaupt ein Buch darüber schreiben, glaube ich. Weil wie geht es angemessen? Ja, halt so, dass das Kind sich abgeholt fühlt. Und aber wie gesagt, also das ist auch nochmal so ein Tipp, wenn man irgendwie gar nicht weiß, wie man es macht, dann beschreibt man einfach das, was man sieht. Das ist auch in allen möglichen Situationen, das ist so hilfreich.
Ja, das macht auch Selbstklärung nochmal.
Dass man es ein bisschen auch von sich weg.
Ja, und aber das macht auch, es reguliert dich auch selber.
Selber, genau. Ne,
wenn ich sage, also oft ist es ja so, wenn Kinder hinfallen, erschrecken ja die Mütter oder die Väter auch.
Und
also,
weil was vielleicht passiert
ja,
ist.
Ja, genau, oder? Also da ist ja manchmal der Schreck der Eltern, da hat das Kind noch gar keinen Mucks gemacht und es fängt erst an, wenn es gehört hat, dass ein Geräusch da kam. Aber wenn ich in dem Moment, wenn ich das beschreibe, sachlich beschreibe, reguliere ich mich selber. Sagen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich passiert? Hm. Und dann komme auch selber raus aus dieser Bewertung, oh mein Gott, es ist hingefallen oder sowas. Ne? Das hilft, also bei dem, aber auch in allen anderen Situationen ist das unheimlich hilfreich, diese versuchen, das objektiv zu sehen. Was ist jetzt tatsächlich eigentlich, was hat stattgefunden?
Ja, oder einfach auch, wenn man das nicht beschreiben kann, einfach auch mal warten, kurz warten. Also weil sehr oft wird einfach viel zu schnell irgendwas
angeboten. Ja, das erinnert mich an mein Einstiegsding. Wenn ich zu viele Sachen, ne, ich habe ja gar keine, ich muss dem Kind ja auch mal die Möglichkeit geben, entweder diese Entscheidung zu treffen oder bei dem Hinfallen, wie du sagst, ne, da ist jetzt was passiert, bis jetzt mal dieses Signal vom Knie durch den kleinen Kinderkörper angekommen ist und das Kind jetzt entscheidet, was, so, das braucht ja auch einen Moment, auch die Möglichkeit wirklich zu geben und nicht zu schnell reinzuspringen in jeder anderen Situation auch. Also ich will jetzt nicht dafür plädieren, da mal eine halbe Stunde zuzugucken, was passiert. Also das wissen ja die Eltern schon selbst. Aber schon, wie du es gesagt hast, dem Kind die Zeit, vielleicht hilft das, dem Kind die Zeit zu geben, selber zu realisieren, was jetzt gerade passiert ist. Und nicht mein Blick auf das, was passiert ist, da jetzt auf die Situation zu stülpen.
Ja? Ja, absolut. Ich muss so lachen, weil mir fällt eine Situation ein. Ja. Da ist mein Vierjähriger dem sechsjährigen Bruder hinterher über ein schmales Brett mit dem Fahrrad über eine kleine Schlucht. Und also so ein Brett ist halt schmal. Und der Sechsjährige ist rüber, der Vierjährige, oh, ganz schön schmal. Und natürlich ist er von dem Brett runter, macht mit dem Fahrrad einen kompletten Salto und liegt in diesem Laubhaufen 2 Meter weiter unten. Und ich konnte nichts beschreiben, ich bin einfach nur erschrocken. Und dann steht er auf, schüttelt sich, Mama, hast du gesehen, wie toll ich mich abgerollt habe? Also Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber eben dieses Mal war, weil du es gerade so sagst, was passiert denn? Das Kind muss erst mal realisieren, was ist denn jetzt passiert? Hey, ich habe mich cool abgerollt.
Super.
Also auch das gibt es manchmal. Aber dieses Warten tatsächlich, also weil also ich habe mich auf Schlimmstes eingestellt, aber Gott sei Dank. Ja, es macht einfach Sinn, mit dem Kind zu schauen, was ist denn jetzt passiert? Und das einfach miteinander, da wird es noch viele, viele Dinge geben. Das ist ja jetzt noch, eigentlich so körperliche Dinge sind ja noch einfach. Mhm. Viel schwieriger wird es ja, wenn wir emotionale Dinge miteinander aushalten müssen. Mhm. Und das ist ja je nach Alter. Also das ist ja, das wird nicht unbedingt leichter. Mhm. Also wenn die Kinder älter werden und ihre Themen haben, die immer überhaupt, die wir nicht lösen können. Wir können sie oft nur miteinander aushalten.
Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also gerade was so Traurigkeit anbelangt, ne? Aber da sehe ich es auch ganz intensiv, dass die Eltern sich einen großen Gefallen tun, wenn sie an ihrer eigenen Fähigkeit mit diesem Gefühl, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, mit ihrer, an ihrer eigenen Fähigkeit arbeiten. Je besser sie das machen, desto mehr gelingt es ihnen, dass den Kindern auch diese Kompetenz, ohne das zu erzählen. Also da müssen wir ja nicht drüber reden, dass Kinder nicht erzählt bekommen wollen, wie es geht. Die wollen das vorgelebt. Die brauchen das Vorbild, das vorgelebt bekommen, um das zu lernen. Und das ist deren Orientierung. Und wenn ich vorlebe, dass ich, wenn irgendwas ist, ich traurig bin, dass ich meine Traurigkeit zeige, dass mein Umfeld mit meiner Traurigkeit umgehen kann, also dass mein Partner damit umgehen kann, dass ich traurig bin, wie der damit umgeht und dass ich dann quasi mich auch selber regulieren kann wieder, davon lernt ja das Kind. Mhm. Gell? Und das heißt, du müsstest eigentlich dir gar nicht große Gedanken machen, wie gehe ich denn damit um, wenn mein Kind mal traurig ist. Vielleicht müssen wir uns viel mehr Gedanken oder Eltern sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie gut gehe ich denn mit meiner eigenen Traurigkeit um.
Ja.
Und dann weiß ich ja, wenn ich mir das überlege, was ich da brauche. Was brauche ich, wenn ich traurig bin?
Was braucht man denn für einen inneren Dialog, wenn man traurig ist?
Na, wenn ich traurig bin, also dann würde ich denken, ja, das, also die Traurigkeit zeigt mir, dass mir was sehr wichtig war und das ist jetzt nicht mehr da. Mhm. Und ich kann den Verlust betrauern. Ich bin traurig, dass das nicht mehr da ist. Ich wünschte, ich hätte das noch, das Ding oder den Menschen oder die Situation, um die ich halt traue. Mhm. Und ich bin, also welchen inneren Dialog? Naja, ich würde immer denken, es ist okay, dass ich traurig bin, wobei ich da bin ich gar nicht so sicher. Weil manchmal sagen ja auch Leute so, das Gefühl darf sein. Dann denke ich mal, wer erlaubt denn das? Das finde ich irgendwie ein schwieriges Wort, dass man was darf, ne? Weil dann auch jemand sagt, das darf nicht. So, aber ich denke, vielleicht sage ich sowas. Die Traurigkeit, das gehört zu mir, ist auch ein wichtiges Gefühl. Das Gefühl weist mich auf was hin. Und wenn ich ganz dolle traurig bin, heißt das für mich, dass es mir ganz dolle fehlt, dass ich mir das ganz dolle gewünscht hätte, was jetzt nicht eingetreten ist zum Beispiel. Und ich lasse das zu. Und dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Will ich mich jetzt selber? Brauche ich jetzt Trost? Brauche ich Zuspruch? Brauche ich vielleicht Ablenkung? Und das ist übrigens ja nochmal ein großer Unterschied. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, oh, ich bin so traurig und ich brauche jetzt mal Ablenkung. Können wir mal zusammen ins Kino gehen oder was anderes? Ich muss mal über was anderes. Ich brauche jetzt mal einen neuen Impuls. Dann heißt das, dass ich selber die Kompetenz entwickelt habe, zu wissen und auch auszudrücken, was ich jetzt brauche. Mhm. So, oder ich sage, oh nee, Daniela, heute nicht. Ich bin gar nicht, ich möchte heute nur mich auf meinem Sofa einigeln. Mhm. So, ich sage das. Ne? Und Kindern könnte helfen, sowas entweder zu fragen, was, also nicht zu viele Fragen zu stellen, aber sozusagen, was brauchst du? Möchtest du in den Arm oder soll ich dich ein bisschen alleine, möchte noch ein bisschen alleine sein? Und dann, auch da würde ich immer sagen, braucht halt Zeit, um mal darüber nachzudenken. Weiß ich jetzt vielleicht noch nicht. Und möglicherweise sagt dann das Kind, das sind ja dann eher vielleicht auch, also ganz kleine Kinder ja noch nicht, ne, so. Aber bei ganz kleinen Kindern würde ich vermuten, oder stimmst du mir da vielleicht zu, dass wenn ein kleines Kind, was ich noch nicht so ausdrücken kann, traurig ist und ich dabei sitze und merke, dass sich zum Beispiel, wenn ich einen Arm nehmen will, das nicht möchte und sich rausdreht, dann kann ich das ja lassen. Dann kann ich ja da sitzen bleiben erstmal. Mhm. Ne? Dann muss ich jetzt nicht das in diese Umarmung wieder rein, sondern kann ich das ja einfach mal so. Das heißt, es drückt sich ja in irgendeiner Art und Weise aus, wie es jetzt von mir behandelt werden möchte. Und dieser Satz, den sage ich ja zu Erwachsenen auch in anderen Kontexten ganz oft, behandle andere nicht so, wie du behandelt werden willst, sondern wie der andere behandelt werden will. Und bei Kindern, finde ich, ist das noch mal viel wichtiger und auch hilfreicher, gell? Wenn ich versuche, also wirklich dabei zu bleiben, was das Kind will und nicht, was ich jetzt zum Beispiel bräuchte.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Ich habe ja da oft das Thema, wieder beim Schlafen mit dem Kuscheln zum Beispiel. Viele Eltern sind ganz verzweifelt und schreiben mir, mein Kind kuschelt nicht mit mir. Und dann sage ich immer, ja, man kommt ja nicht auf die Welt und weiß, wie Kuscheln geht, sondern das muss man ja erst für sich erleben, was man jetzt toll findet. Und da wäre es halt wichtig, gar nicht so, der erwachsene Frau hat immer die Vorstellung, oh, das Kuscheln, das Kind sollte sich jetzt hier in die Kuhle kuscheln, das wäre doch Kuscheln. Aber für das Kind, was jetzt eine gewisse Spannung hat und ganz anders drauf ist, es ist halt ganz eine andere Sprache. Es will halt jetzt sich nicht anschmiegen. Punkt. Mhm. Weil ich habe ganz viele Dinge auf der Agenda. Ich muss mich entwickeln. Ich will Motorik üben. Ich will dies, ich will das. Ich will gucken, was ist denn das? Und so, da kann man nicht einfach auf Kommando kuscheln. Mhm. Und da ist es, finde ich, so wichtig, dass man, weil viele schreiben mir dann, ja, ich fühle mich als schlechte Mama, weil mein Kind kuschelt nicht. Ja, das ist, man kommt nicht auf die Welt und weiß das sofort, sondern das wird man im Laufe, natürlich braucht die Welt kuschelnde Menschen, also Menschen, die sich entspannen können. Und natürlich bieten wir unsere Korrigula oder Handlungsschema zum Kuscheln. Also ich wäre jetzt da, magst du kommen? Ich sage meinen Eltern immer, wenn sich ein Kind wegbiegt von mir, dann lasse ich es weg. Weil gerade auch Babys, wenn die sich wegbiegen, haben die ihren Grund. Ja, dann packst du es halt ein bisschen weg ins Bett oder wo auch immer hin, auf den Boden. Und dann stellt das Kind relativ schnell fest, oh, ich wollte ja gar nicht weg. Und dann kommt das Kind von, und dann kannst du da die Hände hin und dann, genau. Und dann will das Kind von sich aus wieder zurück. Und dann haben wir erst nochmal eine Chance vielleicht. Und dann muss es sich auch nicht den Kopf anlehnen. Es kann auch ein bisschen anders kuscheln, weil es anders sich verhalten, als sich die erwachsene Mama sich das vorstellt. Und es kann trotzdem ein eine Verbindung sein. Mhm. Das finde ich ist immer ganz wichtig. Also, weil Verbindung, das ist egal in welchem Alter. Wenn wir irgendwas reißen wollen, brauchen wir eine Verbindung ja. miteinander. Und das ist in jedem Alter halt spannend anders. Und anders. Genau. Mhm.
Und wenn ich jetzt bei dem Bedürfnis der Mutter bin, die jetzt Verbindung oder Verbundenheit möchte mit dem Kind, dann hätte ich jetzt für Sie als Tipp, mal auszuprobieren, den Gedanken, kuscheln, dass das Kind sich so anschmiegt, ist eine Möglichkeit, mhm. in Verbindung zu sein. Zu spüren, was das Kind will und das auch zuzulassen, ist eine andere. Mhm. Die ist ja. genauso wertvoll. Also wenn sie das versteht, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, in Verbindung zu sein, sondern dass sie noch andere Möglichkeiten hat, und das ist ja auch was Schönes, zu festzustellen, ich spüre, ich bin in Verbindung mit meinem Kind, weil ich meinem Kind das gerade ermögliche, was es ausprobieren will mhm. und eben halt weg will von mir und so.
Ne? Ja, oder halt spannend, jetzt ist die Pflanze gerade spannender. Hm, hm. Das hast du eigentlich sehr gut gesagt nochmal, das Kuscheln ist das eine, das Bedürfnis des Kindes zu lesen oder den Wunsch zu lesen ist das andere, weil man könnte ja dann eine Weile mitschwingen und eine Weile Pflanze angucken, und wenn wir fertig sind mit Pflanze angucken, dann können wir vielleicht doch dann die Müdigkeit Kuscheln. Spüren. Und
ja, genau.
Müde, ach ja, jetzt spüre ich es. Jetzt, nachdem ich so lange mit der Pflanze gespielt habe, jetzt spüre ich es, ich bin ja doch müde.
Ja, genau. Aber die Mutter, wie gesagt, wenn die beide sich die Pflanze angucken, ist sie ja mit ihrem Kind in Verbindung.
Ja, weil, ne? genau.
So, das ist für mich der, also das jetzt aus der Erwachsenenperspektive, mhm. das ist für mich der wichtige Punkt, dass sie weiß, die Person, die gerade quasi als das Kuscheln als Verbindung empfindet, dass sie weiß, andere Möglichkeiten, ich habe andere Möglichkeiten, andere Strategien, um mir mein Bedürfnis nach Verbundenheit mit dem mhm. Kind zu erfüllen. Mhm. Ja, und dann habe ich mehr Optionen. Und dann finde ich das schön. Und das gemeinsame Angucken finde ich auch schön. Und teile jetzt den Moment mit ihm. Man muss natürlich, ich denke schon, deswegen ist der innere Dialog ja auch so wichtig, man muss bestimmte Sachen auch bewusst denken. Ne? Also ich, wenn ich jetzt nah an die Pflanze angucke, oder vielleicht ist es ja auch noch was viel Langweiligeres für mich als die Pflanze, und dann ist es vielleicht schon auch eine Herausforderung, dann für die Mutter zu denken, genau, das ist schön. Und dann muss ich vielleicht bewusst denken, das ist doch eigentlich Wahnsinn, wie dieses kleine Wesen sich jetzt da so drauf fokussiert und ich den Moment teilen kann. Und das sind aus meiner Sicht Gedanken, die helfen, dass zu machen und auch in den Genuss dieses Momentes zu kommen und nicht zu denken, na, eigentlich wollte ich jetzt kuscheln, wie lange muss ich jetzt noch die Pflanze angucken oder sowas.
Ja, also
ich merke schon, jetzt sagst du, aber wenn man erschöpft und müde ist.
Ja, und wenn das Kind jetzt gerade erst entdeckt hat, dass es ja gucken kann, und wenn aber die Mama jetzt denkt, hey, jetzt ist Schlafen dran, dann ist oft diese Ablenkbarkeit, gerade die halbjährigen Kinder, die gucken ja nicht eine Pflanze, die gucken das Licht und dies und jenes, und die sind halt dann ganz in einer anderen, in einem anderen Agenda als jetzt die Mama, weil die Mama will jetzt eigentlich Wachzeit, jetzt müssen wir schlafen. Hm. Und das Kind ist am Interesse an der Welt. Und eigentlich ist es schön, wenn man das schaffen würde, dass man sagt, ich sehe schon, dich interessiert die Pflanze mehr. Dann müssen wir halt noch eine Weile Pflanze gucken. Mhm. Also wenn man das, dieser innere Dialog eben nicht sagt, wie blöd, jetzt, wie lange dauert denn das noch? Weil dann wird man ja nicht ruhiger, sondern eigentlich in dem Moment ist, okay, Pflanze, ja, okay, für 6 Monate alte Pflanze, wichtig, schauen wir Pflanze an. Wir schauen jetzt nicht 10 Pflanzen an, wir schauen die Pflanze an. Wir bleiben da mal. Und also dieser innere Dialog kann so viel bewirken. Ist halt nicht so leicht, weil wenn man jetzt das Kind zum Schlafen bringen will, ist es halt eher erstmal im ersten Gedanken hinderlich, weil die Augen gehen auf und nicht zu. Aber das zu würdigen und zu sagen, ja, okay, dann haben wir halt jetzt noch Augen auf und machen Pflanze, miteinander sind wir auch verbunden, besser als ich zwing dich jetzt in die zum Kuscheln, ich zwing dich jetzt in die Entspannung.
Ja, genau.
Geht ja nicht, nee. Man kann ja nur locken, man kann sie nur in die Entspannung locken, die Kinder, nicht zwingen. Und manchmal muss man Pflanze gucken vorher.
Genau. Oder das Licht ein bisschen runterdimmen, oder?
Auch das geht auch vielleicht. Aber das ist wahrscheinlich eh schon dunkel. Aber die finden dann trotzdem
noch irgendwas. Ja. Also ich will das auch ausreichend würdigen, dass Eltern, wenn sie dann in der Erschöpfung sind und müde sind und unausgeschlafen sind oder irgendeinen Zeitdruck haben. Ne? Wir haben ja auch Situationen, wo es morgens in den Kindergarten gehen muss, weil danach an Sachen ansteht oder man irgendeinen Arzttermin erreichen muss. Und dann halt das besonders schwierig und herausfordernd ist, dann zu sagen, Ja, wir können natürlich alle 3 Meter stehen bleiben und Steine anschauen oder dem Müllwagen zu gucken oder sowas. Da ist mir vollkommen klar, dass das eine besondere Herausforderung ist, gell? Und da hilft wahrscheinlich jetzt noch mehr der innere Dialog viel, viel früher und auch die Abstimmung vorher zu sagen, wie kann ich denn das besser planen, wie kann ich denn das gut einplanen. Das wäre vielleicht was, wo ich denke, okay, ich weiß ja, ich weiß, dass ich mein Kind, wann immer ich versucht habe, das in einer halben Stunde fertig zu machen, einen Kinderwagen zu setzen und loszufahren und so, da gab es immer Stress. Es ist immer Stress für alle Beteiligten. Und so, jetzt überlege ich mir mal, will ich das jetzt jeden Tag machen oder will ich mal was anderes ausprobieren? Und das andere ausprobieren kann natürlich sein, anders zu planen. Dann sagen vielleicht jetzt wieder Leute, ja, aber ich schlafe eh schon zu wenig, kann ja nicht noch eine Stunde früher aufstehen, wie soll das noch gehen? Und gleichzeitig würde ich empfehlen, probier es doch trotzdem aus, weil die Stunde früher, die du aufstehst, vielleicht bewirkt, dass der ganze Tag entspannter ist und ihr viel entspannter in den Abend findet und früher schlaft und du auch nicht so gestresst und erschöpft bist. Das ist ja zumindest eine Option, die man mal ausprobieren könnte.
Ja, also aus meiner Sicht ist es der Game Changer, dass man früher, und das sage ich, stehe nicht leicht auf, aber es ist der Game Changer, früher aufzustehen und mehr Zeit zu haben. Ich meine, es entbindet nicht die Notwendigkeit, dass Kinder auch mal lernen können. Wir tun nicht immer jeden Bagger und jeden Stein umwälzen, wenn wir in die Kita gehen. Aber jetzt gerade, das müssen wir dann vielleicht auch gar nicht, weil wir ja zu Hause schon uns gewürdigt haben, wie das geht mit dem Anziehen und dem Essen und dem Mithelfen und so weiter. Ja. Und ich möchte alle ermutigen, das auszuprobieren. Und optimalerweise, so man nicht alleinerziehend ist, kann man sich ja auch mal abwechseln mit der Morgenschicht.
Ja, genau.
Aber da höre ich dann auch oft, ja, aber das Kind lässt sich vom Papa nicht anziehen zum Beispiel. Aber das sind Dinge, die muss man sowieso üben, weil es ist ich sag's nochmal, Kinder lernen von Vätern was anderes als von Müttern. Und ich finde, Väter, die ihren Vaterjob ausüben wollen, könnten dazu ermächtigt werden. Und die Mama sagt, nee, heute macht's der Papa, Punkt. Ja. Und auch das könnte man dann aushalten, auch wenn es da Protest gibt.
Ja, genau. Und ich finde ja auch, dass das auch dazu beiträgt, dass die Mutter entlastet wird, wenn nicht alles sich immer auf sie fokussiert. Ja, und sie absolut. Die Einzige ist, die trösten kann und die Einzige ist, die anziehen kann und die Einzige ist, die ins Bett bringen kann. So, das entlastet ja auch und trägt auch dazu bei, dass die Erschöpfung weniger wird und reduziert wird und da mehr Freiraum ist. Ich muss übrigens die ganze Zeit dran denken, meine Oma hat früher immer gesagt, die hatte 3 Kinder. Wenn die geschlafen haben, hat die sofort sich hingelegt. Da hat die alles stehen und liegen lassen. Da hat die nicht einen Haushalt oder irgendwas gemacht. Da hat die sich hingelegt und geschlafen, solange es da Ruhe war, um quasi jede Minute zu nutzen, auf ihren Schlaf zu kommen. Das ist vielleicht in manchen Situationen, vielleicht machen das auch manche heute noch, wenn man zu Hause ist, ist es ja auch eine Möglichkeit. Also da ist vielleicht auch noch was Perfektionismus und sowas anbelangt, ne? Also nutze ich die Zeit, wenn die Kinder schlafen, um mal meinen Haushalt zu machen? Ist mir das wichtig? Oder gibt's Phasen, in denen ich mich entscheide, den Haushalt sein zu lassen und meinen Anspruch ein bisschen runterzuschrauben und lieber Selbstfürsorge zu betreiben im Sinne von, ich gönne mir jetzt mal Ruhe, ich erhole mich ein bisschen und so und nicht mich selber auch in so einen Erschöpfungszustand noch durch andere Umstände pushen, reinzutreiben.
Ja, absolut. Da muss man seinen Weg finden. Mhm. Also es sind ja auch unterschiedliche Wichtigkeiten. Manche fühlen sich nur wohl, wenn Ordnung ist in der Bude und andere sagen, nee, ist mir alles wurscht, ich brauche eine Serie, ich muss eine Serie gucken oder keine Ahnung, was jeder so als Entspannung empfindet. Gut wäre es halt, wenn es bewusst passiert.
Ja, genau, es ist eine Entscheidung. Gell? Genau. Du bist nicht Opfer, du musst jetzt nicht noch die Wäsche machen oder Fenster putzen. So, du entscheidest dich dafür. Ich entscheide mich dafür, das jetzt zu machen, weil mir das und das wichtig ist, ne?
Und ich finde das so cool. Ich habe wirklich auch viele Eltern, die zum Beispiel sagen, nee, wir wechseln uns jeden Abend ab mit dem Bett bringen. Also jetzt bei einem Kind zum Beispiel. Und das finde ich schon eine gute Entwicklung, weil dann ist es komplett das Bett bringen bei einem und der andere macht einfach, kann Erwachsenenleben leben. Der kann von mir doch die Küche aufräumen oder auch nicht, egal, kann sein Ding machen. Und das ist doch so hilfreich. Und es ist ein bisschen theoretisch, weil das ist der geringere Teil. Meistens machen es die Mütter. Aber ich werde nicht müde, das immer wieder als Vision. Kinder können alles lernen, aber sie lernen exakt das, was wir ihnen zeigen. Kinder brauchen wir alles ein Handlungsschema. Und wenn in unserer Familie das Handlungsschema heißt, wir wechseln uns beim Bettbringen ab, dann wird das Kind es lernen. Und also ich kann nur dazu ermutigen, weil wir brauchen für alles ein Handlungsschema. Mhm. Also weil Kinder kommen nicht auf die Welt und wissen, wie die Welt funktioniert, sondern sie lernen es durch uns.
Kann ja auch sein, dass sich die beiden oder du alleine als alleinerziehender Mensch für was ganz anderes entscheidest. Aber wichtig ist der Punkt, dass du es bewusst machst, dich bewusst entscheidest und dir die Option gibst zu sagen, wenn es nicht, ich probiere das jetzt mal aus, das finde ich wichtig, das würde mir gefallen, so stelle ich mir das vor. Ich meine, das ist ja, muss man ja auch dazu sagen, das ist ja eine Vorstellung davon, was sie dann denken, ob das dann so realisierbar ist. Es steht ja auf einem anderen Blatt. So stelle ich es mir vor, das will ich mal ausprobieren und dann, wenn es funktioniert und es sich auch wirklich so gut anfühlt, wie ich dachte, dann mache ich es. Und wenn ich den Eindruck habe, ach nee, doch nicht, oder es funktioniert nicht so, dann denke ich halt neu nach und denke mir was Neues aus, was besser zu meinem Leben passt. Und dann kann ich immer auch mir so eine Frage stellen, wie, warum hat es nicht funktioniert? Was hätte ich denn noch gebraucht? Oder was hätte ich anders gebraucht? Mhm. Und dann versuche ich das. Und da in diesem Prozess zu bleiben, genau.
Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, über inneren Dialog oder was man sich eben dann sagen könnte. Aber es gibt einfach auch Situationen, wo man sich überhaupt gar nichts mehr selber sagen könnte, wo man einfach nur überleben will. Mhm. So dieser Überlebensmodus, wenn ich die ganze Nacht wach bin, nächtliche Wachphasen von mehreren Stunden und in der Früh wieder wach und einfach wirklich im Schlafmangel gefangen bin, da ist es gar nicht so leicht, mit sich selber zu reden, mit dem Kind zu reden. Da ist man will eigentlich nur schlafen. Mhm. Und an den Momenten, da muss man natürlich schon schauen, wie kommen wir denn da raus? Weil wenn ich nicht für mich sorge, dann bin ich auch keine Ressource für mein Kind. Mhm. Und da an der Stelle wäre natürlich gut, wenn die letzte Energie auch noch in die Selbstfürsorge gehen würde.
Ja, total. Wie gesagt, ich kann das nur... Also ich nehme das als vollkommen gegeben, dass dieser Erschöpfungszustand und wo die Mütter im Überlebensmodus sind, so das ist mir vollkommen klar, auch wenn ich das selbst nicht erlebt habe. Und gleichzeitig ist dann halt, dann denke ich, okay, ja, ich weiß, ich kann das nachvollziehen, nicht nachfühlen, sondern nachvollziehen, gedanklich. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Extremsituationen sind. Und gleichzeitig denke ich mir, wie komme ich denn da raus, wie du sagst, nur durch Selbstfürsorge. Und wenn du nachts Wachphasen hast, dann bist du ja wach. Und dann nutzt du diesen Moment der Wachheit, um zu sagen, ja, das ist eine Phase, das ist jetzt für mich sehr herausfordernd. Ich brauche jetzt einen Moment oder ich vielleicht auch die Zuversicht. Ich weiß, das geht vorüber. Ich weiß es. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Jetzt ist es für mich wirklich mega exhausting, aber ich weiß, dass es vorübergehen wird, sowas. Oder du nutzt die Zeit zu sagen, okay, ich kann nicht schlafen, ich bin total erschöpft, ich bin zu müde, um zu schlafen. Mhm. Und einfach das, dir die Anerkennung zu geben. Das ist auch Selbstfürsorge, weil das dein Nervensystem auch reguliert, das anzuerkennen, dass das ist. Mhm. Und dann da gewinnst du wahrscheinlich auch mehr Übung da drin, das zu machen. Ich kann nur empfehlen, was ist denn die Alternative? Das frage ich jetzt. Was ist denn die Alternative? Ich sage, ich kann gar nicht mehr denken, ich kann nicht rational, ich funktioniere nur noch. Ja, dann wird der Erschöpfungszustand stärker, weil gar nichts mehr aufgeladen wird, ne? Weil gar keine stärkenden Gedanken reinkommen. Und Worte, kann ich nur noch mal betonen, Worte prägen unser Empfinden. Das, was wir denken, die Worte, die wir denken, wirken direkt auf unser Empfinden, auf unser Wohlbefinden aus. Und wenn ich denke, ich bin total fertig, ich bin am Boden, ich bin erschöpft, keiner hilft mir, ich halte das nicht aus, wie soll ich das aushalten? Was wahrscheinlich alles in dem Moment auch wirklich deinem Empfinden entspricht, macht die Situation, die manifestiert diese Situation. Und wenn es dir gelingt, versuch es bitte mit kleinen Ameisenschritten zu sagen, ich bin erschöpft, das ist eine Phase, die ist sehr herausfordernd, die geht vorüber. Und morgen finde ich einen klitzekleinen Moment, in dem ich was für mich mache, das weiß ich. Und auch da, gell, meine Stimmlage und meine Tonlage und so ist ganz anders und das wirkt auf mein Nervensystem. Also an alle, bitte probiert das unbedingt aus. Das hat einen wahnsinnig großen Effekt auf unser Wohlbefinden und auch in solchen Situationen. Und auch Nichtmütter haben ja herausfordernde und wirklich erschöpfende Situation. Also das, ne, wir waren ja in anderen Lebenssituationen vielleicht schon mal vergleichbar. Mhm. Auch wenn sich jetzt Schlafmangel, ja, also wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, dass es schrecklich ist. Auch nur wenn ich mal eine Nacht nicht schlafen konnte, kann ich mir vorstellen, wie das ist, wenn man über Wochen zu wenig Schlaf bekommt. Mhm. Ne?
Ja, also ich kann da ein Beispiel, also ich hatte ja 2 Kinder unter 2, also die waren sehr nah zusammen und ich wusste im Vorfeld nicht, wie anstrengend es ist. Mhm. Und ich war wirklich erstaunt, dass nicht schlafen, das permanent präsent sein müssen. Und ich habe irgendwann angefangen, jeden Abend mich bei mir selber zu bedanken. Mhm. Einfach nur, ich bin stolz, dass ich diesen Tag geschafft habe. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das hat mir total geholfen. Einfach zu sagen, ich bin froh, dass ich diesen Tag geschafft habe. Und gar nicht, ob der jetzt besonders gut war oder das ist besonders schlimm oder wie auch immer. Nee, ich habe ihn einfach geschafft. Mhm. Und wir sind ein Stückchen weiter gewachsen miteinander und den morgigen Tag schaffe ich auch. Ja. Und tatsächlich muss man sich dann auch an kleinen, wie du gesagt hast, klitzekleine Momente, wo man denkt, ah ja, jetzt bin ich irgendwie entspannt, weil die Kinder in der Kita sind, weil die Oma eine Runde mit denen unterwegs ist, weil, dass man auch dann diese kleinen Klitzemomente, kleinen Momente für sich auch wahrnimmt, mhm, und nicht eben dann, ach, jetzt koche ich noch schnell und mach das nochmal. Nee, es ist jetzt ein Moment, der ist für mich. Und ich, mhm, gehe jetzt in die Badewanne, ich bin immer in die Badewanne gegangen und entspanne einfach und dann bin ich, und dann haben wir diesen Tag geschafft, dann kommen die Kinder, dann schaffen wir den Abend und den schaffen wir gut. Und auch heute Abend denken wir darüber nach gemeinsam, kommt ein bisschen aufs Alter an, aber was war heute das Schönste? Schön. Mhm. Und wenn einem nichts einfällt, was das Schönste war, muss man gucken, dass uns morgen was einfällt, was das Schönste, mhm, war. Und das habe ich mit meinen Kindern, ja, ich nenne sie ja Herzenszeit, die meisten kennen es, mhm, aber das habe ich mit meinen Kindern Jahre, bis sie richtig groß waren, haben wir darüber beim Bettgehen nochmal drüber gesprochen, was war eigentlich für dich das Schönste? Mhm. Und was ganz, und man muss anfangen, kleine Brötchen zu backen und achtsam mit kleinen Momenten zu sein. Es kann auch mal einfach nur das schöne Wetter oder die Badewanne sein.
Ja, die kleinen Sachen, genau. Und auch die kleinen Momente suchen. Also wie gesagt, wenn du in so einer Erschöpfungsphase bist, die über ein paar Wochen geht, die dir auch schaffen, bewusst schaffen. Mhm. Also das Bewusstsein, ich weiß, man sagt, ja, aber ich kann nur noch funktionieren, ich kann gar nicht mehr denken. Mhm. In dem Moment, wo du das denkst, denkst du ja. Und diesen Gedanken kannst du durch was anderes ersetzen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es könnte helfen, schreib dir das halt auf. Also wenn du denkst, ich bin total am Ende und ich weiß nicht mehr, wohin und vorne. Dann schreib dir das doch auf, mach dir irgendwo ein kleines Post-it hin oder steck dir den Zettel in die Hosentasche oder wo du da drankommst und sagen kannst, mein Moment, ich schaff das. Oder was du, das ist im Grunde, finde ich, dein Beispiel sehr schön dafür, dass es was ganz Individuelles ist. Ne? Für dich war es die Badewanne, für jemanden anderen ist es vielleicht ein Spaziergang oder sich mal 5 Minuten im Garten auf die Bank zu setzen, was immer es auch ist. Diesen Moment sich zu nehmen und dann den auch so wertzuschätzen, dass du die Kraft daraus tankst. Mhm. Ich will nicht damit sagen, dass das den Schlafmangel ausgleicht. Mhm. Ne? Aber für dein Nervensystem ist es unheimlich beruhigend zu wissen, es ist herausfordernd und gleichzeitig finde ich kleine Momente, die wenigstens ein bisschen mich wieder aufladen und mir Energie schenken. Gell? Ich bin mal wirklich sehr gespannt. Also es ist ja ein Thema, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden, Tage darüber reden. Und es hat ja wirklich diese vielen Aspekte von der Paarbeziehung, der Elternbeziehung, den erwachsenen Menschen als Individuen mit ihren Lebenshorizonten, mit ihren Alltagserlebnissen sozusagen und das, was das Kind braucht und dass es eventuell jeden Tag oder alle paar Tage was anderes ist, was Neues ist, was das Kind braucht. Und dass das eine besonders herausfordernde Zeit ist. Und gleichzeitig finde ich halt auch, es ist so wichtig, weil diese Kinder natürlich alles das, wir reden in jeder Podcast-Folge davon, ne, dass das, was wir machen, Prägung ist. Prägung aus der Kindheit, Erfahrungen aus der Kindheit, die sich ganz tief eingefressen haben. Und mit dem Gedanken, ja, ist es vielleicht für die Eltern nochmal auch eine Motivation von einer anderen Ebene raus zu sagen, was will ich in meinem Kind eigentlich mitgeben? Welche Erfahrungen möchte ich denn, dass das Kind ganz, ganz früh macht und in meiner Umgebung macht, was ich dem mitgeben kann? Das finde ich, ja, für die Menschheit auch wichtig. Wir wollen ja die Welt verbessern, gell? Du,
ach,
auch,
richtig, ne? Ja.
Wir wollen auf jeden, genau, Fall die Welt verbessern.
Ja.
Und das ist bestimmt ein Schritt, wo jeder auch einen Beitrag dazu leisten kann. Ja, liebe Daniela, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es extrem spannend, mich mit dir zu unterhalten und über dieses Thema zu reden und auch Einblicke in diese intensive Welt zu bekommen, auch die Bedürfnisse und Gefühle und Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern kennenzulernen. Ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Bedanke dich bei dir selbst, dass du was für dich und deine Beziehung zu deinen Kindern tust. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, Kommentare unter dem Podcast hinterlasst. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben, die Daniela ist auch auf Instagram und du heißt dort Dr. Daniela Dotzauer.
Genau.
Schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Ich freue mich sehr, von euch zu erfahren, welche Erfahrungen ihr habt, was ja vielleicht auch noch Punkte sind, die wir heute nicht angesprochen haben, aber euch besonders wichtig sind. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe, Susanne und
Daniela.
Tschüss.